Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Willkommen am Beginn dieses neuen Kirchenjahres, willkommen am ersten Advent 2022 hier in der Hospitalkirche. Wir ahnen, wir sehen sein Licht und wir entzünden das Licht des Advent. Der Gekreuzigte und Auferstandene kommt doch. Er kommt zu den Geduldigen. Er kommt zu denen, die da sind, als ob die Ewigkeit und das Leben vor ihnen läge. So sorglos und still und weit und voller Hoffnung. So feiern wir den Advent und wir singen miteinander in diesen unruhigen Zeiten. Macht hoch die Tür.
Thank you.
Lasst uns im Wechsel und in ganzen Versen Psalm 24 beten. Psalm 24 im Wechsel und in ganzen Versen gebetet. Wir beginnen an der Ambo-Seite und beten in zwei Gruppen. Das ist die erste Gruppe, also auf der Ambo-Seite an der Kanzel sammelt sich die zweite Gruppe.
Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe.
Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit.
Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe.
Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre.
Ehre sei Gott in der
Lebendiger und schöpferischer Gott, unsere Wege, unsere Herausforderungen, die vielen Dinge unseres Lebens, sie wollen wieder klar werden und einfach auch. Und unsere Stirn braucht Erholung und die Fragen und all das, was unser Herz bewegt, ein wenig Atem. Wir sind sehnsüchtig nach den Momenten, die uns Frieden geben und nach den Augenblicken, in denen wir spüren, wie wir in Kraft kommen, wie das Leben beweglich wird, wie wir wieder handeln können, wie wir neu zu Menschen werden. Öffne nun in uns alle Räume und Türen und hauche deinen frischen Wind hinein. Das bitten wir, indem wir vor dich legen, das Alte, das wir mitbringen, unsere Bitten und Wünsche und Sehnsüchte und das, was wir nur dir sagen, in unserem Herzen. Wir werden still. Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion. Denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht der Herr. Amen.
Die heutige Schriftlesung steht im Matthäusevangelium. Ich lese aus Kapitel 21 die Verse 1 bis 11 und ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren und in die Nähe von Bethphage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist, und bei ihr ein Fohlen. Bindet sie beide los und führt sie zu mir. Und sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet: Der Herr braucht die Tiere. Dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Sagt der Tochter Zion: Dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. So steht es geschrieben in Sacharja 9, Vers 9. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Mäntel über die Tiere und Jesus setzte sich darauf. Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen: Gepriesen sei der Sohn Davids, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung und alle fragten: Wer ist dieser Mann? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Herr, dein Wort sei unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für diesen ersten Advent, für den Beginn dieses neuen Kirchenjahres, steht im Buch der Offenbarung des Johannes im dritten Kapitel, die Verse 14 bis 22. Das ist das letzte der sogenannten sieben Sendschreiben in der Johannes-Offenbarung. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe. Das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Und du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihr und ihm halten und sie und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe, mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Herr, segne du unser Reden und Hören. Amen. Vielleicht können wir einen kleinen Tick herunterdrehen, es koppelt etwas. Liebe Gemeinde, Trägheit ist eine seltsame Eigenschaft der Materie. In der Physik ist sie das Beharrungsvermögen eines Körpers, die stets gleichförmige Bewegung, so wie die Erde, die sich Tag für Tag in leichter Neigung um die eigene Achse dreht. Erst wenn andere Kräfte einwirken, äußere Kräfte, Impulse, verändert sich etwas. Es gibt auch eine Trägheit der Ereignisse, eine Trägheit des Erfahrenen und Geschehenen. Wenn ein Mensch nach einer Begegnung die Tür hinter sich schließt, dann bleibt für einen Moment noch etwas im Raum. Und es ist mehr als nur eine Erinnerung. Es sind mehr als nur die Reste seiner körperlichen Gegenwart, des Atems, des Geruchs von Kleidung und Körper. Manchmal sind es Worte, Berührungen, Eindrücke unserer Wahrnehmung, vielleicht sogar etwas von seinem Wesen. So wie der Sand noch in der Dunkelheit etwas von der Sonne, ihrer Wärme, ihrer Intensität in sich trägt, auch wenn die Sonne längst untergegangen ist. Es ist eine Erinnerung, eine Spur vielleicht noch von etwas, das einmal stark und brennend da war. In der Seelenlehre der Alten bis hinein ins Mittelalter und in die Neuzeit ist die Trägheit noch etwas anderes. Sie ist eine der 7 Kardinalsünden des Menschen. Die Azedie, die Verdrossenheit, die Lauheit, manchmal auch die Melancholie. Aber eigentlich ist es mehr Antriebslosigkeit und vielleicht Faulheit. Es ist im Kern ein trauriges Leben, das keine Impulse mehr hat oder spürt. Ein Leben, das auch im geistlichen Sinn nicht mehr berührt und sich in diesem Kreislauf verliert, deren erster Impuls weit, weit zurückliegt. Und nun dreht sich alles im Kreis. Inspiration, sie kommt bestenfalls aus der Erinnerung. Die Zeit, sie vergeht fast gespenstisch, wesenlos, unbegriffen, unergriffen. Und wer so lebt, verharrt irgendwie blind und taub, und es ist da eine stille Erschöpfung. Aber heute, an diesem ersten Sonntag im Advent, bricht etwas in die Zeit, ein Impuls. Er bricht in die Zeit. Er spricht in die Zeit, unterbricht die Zeit. Unsere Wiederholungen, unsere Gewöhnungen, setzt sogar einen schmerzhaften Punkt, reibt, stört unsere Kreise, unsere Selbstgefälligkeit, unsere Verlorenheit und unsere Ohnmacht nicht weniger. Wir werden herausgefordert, provoziert. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So lesen wir nach Luther. Eigentlich müsste es wohl heißen, die, die ich lieb habe, die führe ich ins Wahrhaftige und ich lehre sie. Elenchio und Paideio stehen im Griechischen. Welche ich lieb habe, die führe ich ins Wahrhaftige und ich lehre sie. Und der da spricht, durch das Schreiben des Sehers Johannes an die Kirche in Laodicea, das ist einer, der Amen heißt. Amen spricht. Amen, so sei es, dieser jüdische und christliche Bekenntnisruf, wahrlich Amen, dieses Wort, das so oft in Jesu Mund liegt, eine Bekräftigung. Wahrlich, ich sage dir, er, der wahrhaftige und treue Zeuge, nach dem Johanneswort von den Anfängen der Schöpfung her. Er ist es, der spricht von jenem ersten Urimpuls aller Bewegung und allen Lebendigen her. Und was er sagt, was er dem Seher Johannes auf der Gefangeneninsel Patmos ins Herz und dann in die Hand diktiert, das ist schneidend und hart, auch um unserer Lebendigkeit willen. Die 7 Briefe, die Johannes an die 7 Gemeinden in Kleinasien schreibt, nach Pergamon und Ephesus, Smyrna, Thyatira, Sardes, Philadelphia und hier der letzte nach Laodicea, das sind nicht nur Gelegenheitsschreiben. Sie haben eine grundlegende Bedeutung. Es geht um Themen, die unser menschliches Dasein ebenso wie das Leben der Kirche immer, immer wieder, manchmal Tag für Tag herausfordern. Wie sollen wir umgehen mit unserer Müdigkeit, mit diesen seltsamen Erfahrungen von Sinnlosigkeit, die sich manchmal über unser Leben legt wie ein Gespenst, mit unserer geistlichen Armut, unserem täglichen Herausgefordertsein, auch geistliche Menschen zu sein, nicht nur zu arbeiten, zu essen, zu trinken, für unseren Alltag zu sorgen oder, wenn es hart kommt, für unser Überleben, sondern über uns hinaus zu leben, aufeinander zu und miteinander. Wie wir in den wesentlichen Dingen des Lebens standhaft und tapfer und mutig bleiben können, auch in den Kämpfen und Stürmen. Es geht um unsere Wahrhaftigkeit und um unsere Heuchelei. Und wie es gelingt, dass wir nicht blind sind für die Dinge, die es wirklich wert sind, wofür wir leben wollen, zu kämpfen. Diese sieben Briefe sind eigentlich Briefe hinein in unsere eigene Bitternis. Und die Diagnose, die uns die Johannes-Offenbarung zumutet, ist mehr noch eine Frage: Aus welchem Impuls lebst du? Aus welchem Impuls lebt ihr als Kirche? Was bewegt dein Leben? Was bewegt euer Leben? Wofür kämpft ihr? Oder drehst du dich im Kreis? Dreht ihr euch im Kreis? In Kreisläufen, die immer lauer und fader und träger und belangloser und langsamer werden? Du sprichst: Ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Und weißt nicht, dass du elend, jämmerlich, arm, blind, bloß bist. Liebe Gemeinde, die antike Stadt Laodicea im Westen der heutigen Türkei galt als reich. Als Beleg dafür wird angesehen, dass die Stadt nach der Zerstörung durch ein Erdbeben im Jahr 40, also ein paar Jahrzehnte vor diesem Sendschreiben, die von Rom angebotene Hilfe zum Wiederaufbau ganz einfach ablehnte. Ich bin reich. Die Stadt verfügte über eine berühmte Ärzteschule, in der auch Augensalbe hergestellt wurde, und über Thermalquellen. Dieser Brief kennt und sieht sehr wohl die Zusammenhänge, in denen die Menschen leben. Aber er nutzt diese Zusammenhänge, um etwas viel Grundlegenderes zu sagen. Ihr meint, ihr seid reich, aber ihr seid nicht reich. Ihr seid auch nicht geistlich reich. Ihr lebt aus etwas, was lange, lange zurückliegt. Ihr dreht euch beharrlich um euch selbst. Wie lange noch? Ihr seid weder kalt noch warm. Ach, dass ihr doch kalt oder warm wärt. Ihr lebt aus der Vergangenheit eines Ereignisses, aus einem Nachhall, vielleicht aus seinem Verglimmen. So wie der Sand noch in der Dunkelheit etwas von der Sonne, ihrer Wärme, ihrer Intensität in sich trägt, auch wenn sie längst untergegangen ist. Ihr lebt aus der Erinnerung einer Spur vielleicht noch von etwas, das stark und brennend einmal da war. Aber in Wahrheit ist euch die Orientierung verloren gegangen, die Orientierung und die Perspektive und mit ihr die Hoffnung. Liebe Gemeinde, der französische Soziologe, Jurist und später auch Theologe Jacques Ellul, er war Sohn einer protestantischen Mutter und eines griechisch-orthodoxen Vaters, er war Professor in Montpellier und in Straßburg und auch an anderen Orten, und dann während der deutschen Besatzung nach seinem Berufsverbot mit Vergnügen Landwirt, hatte um 1930 eine Art von Bekehrung zum Christsein und schrieb eine der eindrucksvollsten Auslegungen zur Johannesoffenbarung. Und er diagnostiziert bei der Gemeinde in Laodicea und bei allen, die sich angesprochen wissen, Heuchelei. Zitat: Denn ein Heuchler ist nicht etwa einer, der so tut, als ob, sondern vielmehr einer, der nicht weiß, wer er ist. Einer, der nicht weiß, wer er ist und der darum nichts anderes zeigen kann als einen falschen Schein, den er für seine Wahrheit hält. Er täuscht die anderen, weil er sich selbst täuscht. Und auf diese Weise schließt er sich in eine Situation ein, aus der herauszufinden er sich gar nicht mehr bemüht. Wer seine eigene Realität erkennt, kann gar nicht anders, als sich in die unglaubliche Anstrengung zu stürzen, aus dieser Realität herauszukommen. Und der einzig mögliche Ausweg ist in diesem Augenblick die Hoffnung. Wissen wir, wer wir sind als Menschen, als Kirche, jetzt in dieser Zeit? Wissen wir es oder leben wir aus einer Vergangenheit, die uns träge macht? Die Menschen in Laodicea, so sagt Elul, haben die Hoffnung verloren. Sie sind perspektivlos geworden für ihr Leben und auch für ihr Miteinander. Und sie sagen, es geht uns doch eigentlich gut. Es geht uns doch eigentlich gut. Das ist die Befreiung von der Heuchelei und der erste Schritt auf dem Weg der Hoffnung, schreibt Elul. Darauf warten, von Gott Reinheit, Leben, gereinigtes, durchglühtes Gold und weiße Kleider zu empfangen, wenn Jesus Christus so kompromisslos hart ist, dann allein, um diese Gemeinde zur Klarsicht zu führen, zum klaren Bewusstsein ihrer Situation. Liebe Gemeinde, das Thema, das Problem ist nicht nur ein Problem der Kirche. Seit 39 Wochen und 4 Tagen ist Krieg in der Ukraine. 277 Tage. Wir zelebrieren die Fußball-Weltmeisterschaft, die Weihnachtsmärkte, die Festvorbereitungen, schmieden unsere Allianzen auf der Wirtschaftsebene, erschließen Märkte, sind nicht in der Lage, darüber nachzudenken, was das bedeutet für die nächsten 5, 10, 15, 20 Jahre. Wir sind unfähig, unsere ökologischen und sozialen Fragen im Großen und im Kleinen wirklich zu lösen. Wir wissen vielleicht sogar, woran es fehlt und woran es mangelt. Wir sind nicht einmal mutig genug, die Wahrheit unseres eigenen Lebens zu sehen und die Widersprüche und die Herausforderungen. Wir sind auch im Miteinander, in den Klärungen unserer Beziehungen, unserer Verantwortlichen füreinander und für uns selbst so oft blind. Wenn dieses Schreiben nach Laodicea uns etwas nahe bringen will und kann am Rand des Advent, am Beginn des neuen Kirchenjahres, dann ist es dieser Weckruf, dann ist es die Ermutigung, nicht blind und taub zu sein, sondern die Augen aufzumachen angesichts unserer Fragen und letztlich unserer Ohnmacht und uns nach dem auszustrecken, was uns Hoffnung gibt. Das, so lässt sich am Ende unserer Bibel, im letzten Buch der Bibel, lesen und verstehen, ist ja ein Kern unserer Lebensthemen. Eben diese Frage, woher nehmen wir die Kraft, nicht nur im Kreis zu gehen, sondern lebendig zu sein und jeden Tag neu nach Wahrhaftigkeit zu suchen und immer wieder aufzubrechen. Nimm die Binde ab, König Mensch, und lies unter der blinden Schrift deinen eigenen Namen, schreibt Enzensberger, der jetzt verstorben in einem Gedicht. Nimm die Binde ab, König Mensch, und lies unter der Schrift deinen eigenen Namen. Die Schrift, das ist die Schrift an der Wand, Mene Tekel, Mene, Mene, Tekel, Tekel. Liebe Gemeinde, wir lesen auch seinen Namen und wir lesen, dass der, der heute zu uns spricht, nicht etwa eine Begegnung in die längst vergangene Zeit hinein uns anbietet. Der, der da spricht, kommt uns nicht aus der Vergangenheit entgegen, sondern aus der Zukunft. Wie ein Bettler steht er an unserer Tür, wie ein Hausierer. Er hat uns etwas anzubieten. Keine Billigware einkaufen, sagt er, sondern Hochwertiges. Etwas, was Bestand hat und worin wir Bestand haben. Heilsame Augensalbe. Kraft, die Augen zu öffnen. Hochwertiges Gold. Werte, die uns wirklich leben lassen. Und weiße Kleider. Ein Leben, das immer wieder zurückfindet in den Zustand des Handelndürfens. Wir sollen uns nicht verkleiden müssen. Wir sollen als Menschen schön und klar aussehen. Er lädt uns ein in eine Zukunft, die die Qualität hat, immer wieder auch unsere Gegenwart zu werden. In einen Hoffnungsraum, in dem wir spüren, was wahr ist und was verlogen ist, was richtig und was falsch ist. Und wir sehen in diesen Tagen viele Menschen, die mutige Zeichen um der Menschlichkeit willen auch in der Öffentlichkeit setzen und diese auch tun, weil sie wissen, was für sie wahr ist und was für sie falsch ist, auch auf die Gefahr hin, dass sie Nachteile erleiden, diskriminiert werden, verfolgt werden und wie im Iran sogar ermordet werden. Dort in diesen Räumen begegnet uns nicht nur der gekreuzigte Auferstandene, der uns einlädt in seine Gegenwart, die zugleich unsere Zukunft ist, unsere österliche Zukunft. Dort begegnet uns auch der Anfang aller Anfänge, der Urimpuls alles Lebendigen, auf den wir vertrauen. Das, was diese Welt und unser Leben in Bewegung hält, nämlich Gottes schöpferische Kraft und Liebe. Wir haben Christus nicht hinter uns. Wir haben ihn vor uns. Wir stehen mit ihm am Anfang. Das ist die Botschaft im Advent. Ab und zu, du Gott, noch immer Unbekannter, berührst uns. Wie der an die Decke der Sistina gemalte, den eben erst erschaffenen Adam. Nur mit einem Finger. Da fliegen wir für diesen Augenblick dir im Konvoi, da du nährst uns von Kuppe zu Kuppe mit dem Mut deines Anfangs entgegen, wir aus demselben Stoff gemacht, wie du, noch ohne Blutgeruch und Brandgeruch, Schöpfer, Geschöpf, Marie-Louise Kaschnitz. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir beten, wir halten Fürbitte und wir antworten auf die Bitten mit der Strophe: Mache dich auf. und werde Licht, mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Und Herr Sattelberger intoniert, wir stimmen gleich mit ein.
Uns sehen und erkennen, himmlischer Vater, aus welchen Quellen wir schöpfen in diesen Tagen. Hilf uns sehen und erkennen, wo wir unsere Kraft und Inspiration zur Wahrhaftigkeit und zur Liebe und zur Güte hernehmen. Hilf uns, voller Erwartungen in diese neue Zeit zu gehen, trotz aller verstörenden Dinge, trotz Krieg, vieler Sorgen in dieser weiten Welt und manchmal auch in unserem persönlichen Leben. Richte uns auf. Mache uns lichtvoll und leuchtend füreinander und auch für andere. Das bitten wir und singen.
Mache dich auf.
Vor Hochmut bewahre uns und vor den Eitlern und Hochmütigen. Gib, dass wir uns nicht blenden lassen vom Glanz der Wichtigtuer und von den drängenden Wahrheiten, die über unser Leben hereinfallen. Schenke uns einen klaren Blick und Besonnenheit. Nimm von uns jeden Tag die Angst. Nimm die Angst denen, die jetzt politische Verantwortung tragen. Lass sie den Menschen zugewandt bleiben, für ein würdiges Zusammenleben in unserer Stadt, in unserem Land, in dieser großen, weiten, immer kleiner werdenden Welt. Für den Frieden beten wir, für eine verantwortliche Politik und für ein gelingendes Miteinander der Völker und Nationen. Wir singen.
Mache dich auf und Erde liegt. Mache dich auf und
heilender Gott, zu dir beten wir für die Menschen, mit denen wir leben. Wir denken an die weihnachtlichen Begegnungen, die vor uns liegen. Wir denken an die Dinge, die offen sind, die nach Klärung suchen. Gib uns die Kraft, die wir brauchen, um einfach zu sein, um auf dem Weg in diese besonderen Tage Momente der Klärung des Friedens zu finden. Zu dir beten wir für alle, die mit Sorgen in den Advent gehen, für die Kranken, für die Menschen, die vor schwierigen Entscheidungen stehen, für diejenigen, die Weihnachten allein feiern müssen, weil sie einen Menschen aus ihrem Lebenskreis verloren haben. Lass sie spüren, wie du ihren Weg begleitest, auch mit unserer Hilfe. Das bitten wir und singen.
Mache dich auf und werde Licht, mache dich auf und werde Licht, mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt.
Unsere persönlichen Bitten, das, was wir in diese neue Woche mit hineintragen an Wünschen, an Bitten, an Gedanken, legen wir in Jesu Worte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun kommt der Heidenheiland, das singen wir, und wenn Sie möchten, gerne so verteilt, dass wir die erste und die fünfte Strophe gemeinsam, die dritte, zweite und die vierte Strophe die Frauen stimmen und die dritte, da sind die Männer gefragt.
Das Opfer heute ist für das Gustav-Adolf-Werk bestimmt, das evangelische Kirchen in der Diaspora in aller Welt hilft. Lesen Sie dazu auch den Aufruf des Landesbischofs im Liturgieblatt. Ich möchte heute von einem Projekt berichten, das bereits abgeschlossen wurde, in Oradea, falls es so ausgesprochen wird, einer 200.000 Einwohnerstadt in Rumänien. Da gibt es in einem etwas vernachlässigten Stadtteil, also ein sozialer Brennpunkt, eine kleine evangelische Gemeinde, die seit Jahren an ihrem Pfarrhaus baut. Und der Bau stockt immer wieder, weil die Gemeinde einfach, die Menschen selber dort sind so arm, die Gemeinde hat eben einfach kein Geld, sie müssen immer wieder aufhören. Und im Jahr 2021, da hat sie eigentlich beinahe der Mut verlassen. Immer mehr Gemeindemitglieder haben gedacht, das Pfarrhaus, das wird nie fertig. Und dann haben sie aber schließlich Geld bekommen vom Gustav-Adolf-Werk, eine Spende, 5.000 Euro. Das ist nicht wenig, aber wenn man bauen will, ist es auch nicht viel. Aber das hat ihnen also den Mut und die Hoffnung wieder gebracht und inzwischen ist dieses Pfarrhaus also bewohnbar und benutzbar und die sind alle froh. Es gibt immer noch ein paar letzte Handgriffe zu tun, aber der Mut und die Hoffnung sind wieder da. Und da denke ich, das ist einfach ein schöner Gedanke, dass es tatsächlich gelingen kann, dass wir einfach Geld in Hoffnung verwandeln. Und in diesem Gedanken möchte ich Ihnen das heutige Opfer ans Herz legen.
Ich möchte noch ergänzen, die Kollekte des vergangenen Sonntags betrug 383 Euro und wird für unsere eigene Gemeinde dringend gebraucht. Die Energiekosten steigen immens. Vielen Dank. Es gibt noch einige wenige Hinweise auf die Veranstaltungen der kommenden Woche. Wir laden Sie herzlich ein, am Dienstagabend um 18 Uhr zu dem schon vertraut gewordenen Adventslieder singen im Hospitalhof, im Innenhof hier. Wir müssen uns warm anziehen dazu, genau. Es wird dabei sein der Jugendposaunenchor Stuttgart und der Kammerchor der Johanneskirche. Und am Donnerstagabend um 18.30 Uhr bis 20 Uhr findet eine Führung in der Staatsgalerie statt mit einem Kunstgespräch. Das ist eine Führung im Rahmen der Sonderausstellung zu George Grosch. Der Titel heißt Satire, Spott, Blasphemie, was darf die Kunst? Und da lesen Sie bitte noch die näheren Anmeldebedingungen nach. Der Kostenbeitrag wäre 10 Euro. Und herzliche Einladung für den kommenden Gottesdienst am 2. Advent mit Pfarrerin Monika Renninger um 11 Uhr hier wieder. Und alles andere, was auch weiterführende Veranstaltungen betrifft in der Woche darauf, lesen Sie bitte nochmal im Liturgieblatt nach. Danke.
Und aufwärmen dürfen Sie sich nachher drüben im Hospitalhof, das ist angenehm. Aber zuvor singen wir, wie soll ich dich empfangen, die ersten beiden Strophen und stehen dazu auf, wenn es möglich ist. Geht in diesen Tag, in diese neue Woche, in die adventliche Zeit, im Vertrauen auf die Gegenwart und auf den Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden.